Good evening. I'm a lizard woman from the dawn of time, and this is my wife.
This dwelling is under attack. Remain calm, human scum. Do not attempt to escape, or you will be obliterated. May I take your coat? It's the human male from the Institute. What's he doing here? Suggest we melt his brain using projectile acid fish, then interrogate him. Other way around.
What are you doing here?
Madame Vastra wondered if you were needing any grenades.
Grenades?
She might have said help.
Die Entscheidung der Universität Düsseldorf werde ich nicht akzeptieren und dagegen klagen.
Komport Nummer 361, Plavix. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 361. Komport, den ich am heutigen, muss das mit dem Schnee sein, Freitag, dem 8. Februar 2013, Tag 39, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:26.
Jawohl. Ja, es wird immer früher. Es einfach daran liegt, dass ich morgens einen bestimmten Bus nehme. Und wenn ich den Bus nehme und dann noch auf den Sonnenaufgang warte, dann habe ich im Moment noch Zeit nach vorne. Aber ja, das Intro nebenbei habe ich aus einer gewissen Weihnachtsspezialfolge von Dr. Wer noch gleich rausgeklaut und dann ist sie mir da noch aus aktuellem Anlass eine Dummheit einer Frau Ministrette rangeklebt. Huch, wie konnte das denn passieren? Aber ja, was ihr hier nämlich auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik mit, ja, auch die Frau kommt drinne vor und ein Teil Technik inklusive Mafia und ein bisschen eine Space-Meldung. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört. Bis dann. Teil 3. Die Technik-Ecke. Nur echt mit Tech, Mafia und sogar mal wieder Space. Mit dabei ein echt peinlicher File-Bug. Und eine Google-Einigung und Buriosity und mehr. Wupp. 0 Grad. Snowflurriger. Ja. Broken Cloudsiger. Ziemlich klautzig. Chillige Greetings. Die 0 Grad könnten auch minus 1 sein. In jedem Fall Windchillen und Comfort Level sind minus 5, weil der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 20 oder hier 17 km/h aus dem Nordwest. Auch nur eine DT4. Aber man kann ja auch nie jeden Tag eine DT5 erwischen. So. Genau. Habe ich eigentlich, seit ich die eine mit dem Aufnahmegerät erwischt habe, noch nicht wieder eine erwischt. Nun ja. So, dann hätten wir jedenfalls erstmal Fanboy-Meldungen mit einem echt peinlichen Bug, nämlich dem File-Bug. Und zwar ist der Witz der, wenn man irgendwo auf einem Mac groß F, erst klein File, Doppelpunkt, // eingibt, dann kommt irgendein Data-Detektor vorbei und reißt einem die App in die Grütze. Krawums. Und Gerüchten zufolge soll das auch funktionieren, wenn man dann den Crash-Report die Datei aufmachen will, dass das dann genauso Krawums macht. So, da ist wohl irgendwie ein Data-Detektor kaputt. Seit wann der kaputt ist, ist nicht bekannt. Was bekannt ist, ist, ja, also alle aktuellen Versionen hat es erwischt. 10.7 hat den Fehler aber, glaube ich, nicht. Irgendwie so. Peinlich. Echt peinlich. Aber ey. So, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es AppStore.com. Da war irgendwie am letzten Sonntag ja lustige Superschüssel. Super Bowl auf Deutsch übersetzt. Also Superschüssel in USA, wo dann irgendwie bei irgendwelchen Werbungen, komischerweise interessieren sich die Leute das eine Mal im Jahr für Werbung. Und da ist irgendwie AppStore.com als Adresse drin genannt worden für irgendwelche Apps. In irgendwelchen App-Stores von mutmaßlich Apple. Und ja, Witz ist, also das ist, kann man sich irgendwie als App-Store-Benutzer, nicht als kleiner, ich möchte mir eine App runterladen, aber als App-Einsteller, Application-Programmier, kann man da irgendwie Gedöns machen, dass man da eine App-Store.com Maul bekommt. Oha, eine Fahrschule. Ja, da gibt es wohl auch irgendwo eine Bastelanleitung, wie man das machen kann. Und die Developers können jetzt choosen to pick one of their preferred vanity URL names when submitting their app to either the iTunes App Store or the Mac App Store according to Apple developer documentation on the matter, which was updated on January 31st with info. So, jetzt ist noch die spannende Frage, was machen irgendwie Developer, die eine App für iPad, iPhone und Mac haben. Und vielleicht dann für iPad und iPhone auch nicht als Universal, sondern als zwei verschiedene. Die haben dann drei Apps. Sollen sie dann drei verschiedene Domains backen? Na, weil da auch irgendwie keine ID drin ist, die dann unterscheidet, sondern da ist halt einfach nur String. Der wird halt irgendwo im Backend unterschieden. Oder eben auch nicht. Ja. What if? Gab's am Montag, habe ich mir das hier reingeklebt. Dann gibt es eine Elentwicklet, das nämlich Apple immer wieder Jobs anbietet für, nein, nicht Steve, für iLife und iWork. So irgendwie Interface waren da, glaube ich, irgendwie die Gedönskes. Do you have a passion for creating user interfaces? Do you live and breathe state-of-the-art user interactions? Do you polish user interfaces until they live up to Apple's high bar for insanely great software? Ja, also die suchen da irgendwie für iLife, ist es hier genannt, suchen die Entwickler, die an Interfaces rumbauen. Wow. Naja, nun ist iLife, lass mich lügen, ist nicht iLife, oh nein, immer noch die letzte Version, die rausgekommen ist. Danach gab es dann irgendwie die für die tragbaren i-Geräte die Versionen, die aber mit den großen Versionen nur begrenzt zu tun haben. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Aber ja, ich meine, ich weine mich nicht in den Schlaf, weil ich brauche da nicht groß viel dran. Dann gab es, das habe ich hier, da habe ich nicht eine von den 10 Milliarden Berichten eil jetzt verfügbar hier reingeklebt, sondern habe mir da selber eine gebastelt, nämlich der Knastebruch ist da. Und zwar haben da irgendwie gibt es einen Jailbreak mit dem Namen Evasi-Nullen. Das ist kein O. Und wenn das kein O ist, dann spreche ich das auch nicht wie ein O aus. Nicht, wenn ich nicht will. Und ja, den gibt's. Und da hat sich jetzt auch irgendwann mal den Spaß gemacht, mal anzugucken, wie funktioniert denn das? Wie schafft er das denn, aus dem iPhone-Knast auszubrechen? Stellt sich raus, naja, also die ganzen Memory-Verwürfelungstaktiken, die die Sicherheit steigern sollen, sind ja alle schön und gut. Aber was der Jailbreak halt macht, ist übers File-System einbrechen. Der sorgt halt dafür, dass er erst irgendeine Timezone-Datei sich rankart, dann irgendwie Zeugs als Root ausführen kann, dann das Dateisystem schreibbar macht und gedönskes. So, der kommt halt nicht über den Speicher irgendwo rein, sondern halt übers File-System. Also alles, was man dann an der Stelle braucht, ist die Installation von dem Ding geht halt nur über ein Kabel rein. Dafür ist es ein untethered Jailbreak, was so viel heißt wie, man muss dann nicht jedes Mal beim Booten da wieder aufs Betriebssystem einprügeln, sondern wenn er einmal drin ist, dann ist er drin und bleibt per se auch. So, was ja dann schon irgendwie, also wenn man es dann unbedingt haben will, da gab es dann auch irgendwie Jubelmeldungen. 1,7 Millionen Nutzer. Ja, bei 300 Millionen letzter Stand auf dem Markt befindlichen iOS-Geräten mit den aktuellen Softwareversionen. Sind 1,7 Millionen jetzt keine gigantische Mehrheit auf jeden Fall. Von daher, ja. Es schneit aber hier hinten, zwitschert's. Komischerweise zwitschert's aber auch nur hier hinten. Hm. Plus den Hubschrauber, hatte ich den eigentlich... Nee, den muss ich eigentlich am Samstag gehabt haben, ne? Da hatte ich hier einen Hubschrauber. Da hinten, im Dingsestift. Stand da so ein dicker, fetter ADAC-Hubschrauber, hob dann auch ab, als ich ihn gesehen habe. Schwirrte dann da ein Stückchen Richtung nah. Ich dachte schon nah, also zum Halbwerk kann er aber nicht wollen. Das ist ja, das lohnt ja gar nicht mehr im Hubschrauber. Plus irgendwie Krankenwagen direkt daneben. Da komme ich ins Halbwerk und sehe da, da hinten das gelbe Ding, ist das nicht der Hubschrauber? Stellt sich raus, ja, ist er. Ist dann auch gerade wieder abgehauen. Aber das muss Samstag gewesen sein. Ja, egal. Jedenfalls also da irgendwie Jailbreak 1,7 Millionen, bla bla blub. Irgendwie die ultimativen Features, die man unbedingt haben will, werden mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Deswegen habe ich mir den auch nicht aus der Nähe angeguckt. Weil wozu? Was kann der? Was gibt's, was ich davon haben will? abzüglich der, da, also wenn ich den installiert habe, kann ich danach die Sicherheit von dem Gerät in die Tonne treten. Das werde ich also sinnigerweise nicht bei einem Gerät tun, was ich irgendwie, wo ich gerne ein bisschen Sicherheit hätte. Aber ja. Das bringt mich auf die Idee, ich kann hier oben mal einmal drauf. Tippen, tatsächlich. Sowas. Ja, dann gab es eine TV-App gleich, hat hier der Herr Gruber am Dienstag veröffentlicht. Nämlich irgendwie Spekulationen darüber, wie Apple ein größeres iPhone machen könnte und Gedönskes Boosting the Pixel Density at a given size means boosting the resolution, which poses problems. Some believe that Apple should just adopt the industry standard 1080p, but I don't think that would be a bad idea per se. Especially if the Apple TV could run apps. Der Witz an der Sache ist, dass er nämlich darauf hinweist, ja, mag ja sein, dass ein Apple TV Apps ausführen können darf, dass man dann vielleicht die gleiche Auflösung auch für irgendwelche anderen i-Geräte nimmt. Aber der Witz ist der, dass die Apps, die es jetzt gibt, auf Berührbildschirme ausgelegt sind. Die wird man nicht unmodifiziert auf ein Fernsehgerät schmeißen. Und sowas. Warnung vor Schneefall. Bis 13 Uhr. Etwas Schnee oder Schneegriesel. 1 cm Glätter. Die wird man unmöglich nehmen und dann 1:1 auf ein Fernsehgerät draufnageln, weil Gerüchten zufolge die wenigsten Fernseher über einen Berührbildschirm verfügen. Plus die besonders großen Fernseher, die möchte man ja dann auch nicht aus der Nähe bewundern, dass man sie noch berühren kann. Also eigentlich möchte man ja Fernsehen ohnehin nicht gucken, dass man den Fernseher noch berühren kann. So, von daher macht es herzlich überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, aber iPhone, iPad, whatever, sollen genau die gleiche Auflösung haben, wie es in Fernsehgeräten verfügbar ist. Also zumindest nicht für Apps. Na, da muss man sowieso was Eigenes basteln. Platsch, platsch. Ja, von daher macht das halt auch überhaupt keinen Sinn, sich irgendwie an irgendwelche anderen Auflösungen ranzuwanzen. So, dann 5 Zoll Gedanken. Und zwar hier geklaut bei Herrn Gruber, der den Herrn Ritchie zitiert. If you think of the iPad Mini as tablet that's using a phone density, then the big iPhone is just a phone that's using tablet density. If you have a phone interface at high density, phone interface at less high density, tablet interface at high density, tablet interface at less high density. Then, just like there's an 11 and 13 inch MacBook Air and a 13 and 15 inch MacBook Pro, there's a 4 and 5 inch iPhone and a 7.9 and 9.7 inch iPad. Ja, also die Idee mit dem iPhone Plus, die funktioniert halt, wenn man dann sagt, okay, also mit der Pixeldichte vom retinierten iPad kommt man halt da wieder raus, wenn man dann die Pixelanzahl bzw. die genaue Auflösung von einem 5er iPhone schnappt. Ja, da hat man halt, das kann der Software eigentlich egal sein, auf welchem Gerät sie dann läuft. Weil das ist der einzige Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Gerät ist die Pixeldichte. So, das wiederum interessiert dann allerhöchstens noch den Anwender. Und der muss sich halt dran gewöhnen, dass er ein iPhone 5 dichter ans Gesicht hält als ein iPhone Matte. Ja, wo auch immer noch der Witz im Raum rumsteht, an den ich die ganze Zeit denke, dass Gruber ja darauf hinwies, also die Teillieferanten haben noch nie den Namen vom Gerät gewusst. Warum sollten sie das in diesem Fall? Aber ja, so, dann gibt es Map Jobs, dass Apple nämlich auch nochmal eine größere Anzahl iOS Software Engineers anbietet Plätze, whose specific focus will be on improving the Apple Maps app that is included with iOS 6. Also sie bieten da jetzt irgendwie, oder sie haben Jobs ausgeschrieben für App-Entwickler, die an der Karten-App rumbauen wollen. Ja, jetzt so die Karten-App per se, also wüsste ich jetzt nicht, was mir akut fehlen würde an Funktionalitäten, aber andererseits baut er erstmal Zeugs ein und dann kann ich mir immer noch angucken, ob ich das benutze oder nicht. Nur von daher, ja. Blub. Highway. Higher Away. So, dann gibt's 25 Milliarden Musiken. Hat Apple am, was ist das hier, Mittwoch, verkündet, dass sie das 25. Stück Musik aus dem iTunes Musikstore verkauft haben. Und zwar an einen Deutschen. Der dann auch eine 10.000 Euro iTunes Giftcard bekommen hat. Der kann dann also für 10.000 Geldeinheiten in den iTunes-Store einkaufen. Will heißen, der wird in näherer Zukunft nicht das Problem haben, dass er dann nochmal irgendwie bewusst Geld in die Hand nehmen muss. Also ich meine, von 10.000 Euro, das ist so aus der Kategorie, okay, da macht man sich dann die nächsten paar Jahre erstmal keine Gedanken. So, plus da macht man sich auch über die Preise von Apps etc. keine Gedanken, sondern kauft einfach. So, aber Bücher darf er ja nicht einkaufen, weil die sind ja preisgebunden. Da hat sich ja der Bücherverband da kürzlich aufgeregt drüber. Dann gibt es eine 611 Beta, ist bei 9to5 Mac am auch Mittwoch, ne? Ja, Mittwochabend rausgefallen. Und zwar irgendwie, da wären drinne Improvements to Maps for Japan. Das klingt irgendwie, als hätte sich da irgendwer drauf versteift, dass man da jetzt nur an den Karten für Japan irgendwas machen will. Warum Japan, warum Karten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Klingt wie, da ist noch irgendwas in der Pipeline, da planen sie irgendwas, aber ja, plus Motorflugzeug. Was mir halt auffiel, ich habe in Teil 1 aber keins, was mir halt an der Stelle auffiel, für dritte Stelle Releases gab es eigentlich in der Vergangenheit nicht so unheimlich häufig Beta-Versionen. Von daher, warum gibt es hier eine 611 Beta? Eine 611 ist in der Vergangenheit einfach rausgekommen, wenn sie fertig war. Ja, plus, nachdem der Kernel in 6.1 schließlich ein Bilddatum aus dem Dezember trägt, würde es mich nicht böse überraschen, wenn die da schon seit Mitte Dezember dran arbeiten. Aber hey. So, und gestern ist dann noch eine 12D65 macOS 10.8.3 rausgefallen, die dann übrigens einen gewissen peinlichen Groß-F-Filebug nicht mehr enthält. Oder anders ausgedrückt, da gibt es jetzt einen guten, triftigen Grund, warum Apple sich jetzt vielleicht doch nicht mehr noch irgendwie 5 Monate Zeit lassen sollte mit 10.8.3. Ja, weil dann können wir wenigstens diesen peinlichen Bug aufheben. Aber hey. Plus irgendwie gestern Abend kam dann noch irgendwie Airport Utility in einer neuen Version für alle möglichen Plattformen raus. Blablub. Sowas, das begucke ich hier ja gar nicht. Dann kommen wir mal bei der Mafia vorbei. Da gab es nämlich NZ Büren, nämlich in Neuseeland. Da gab es, die haben $250.000 neuseeländisch investiert, um ihre erste File-Sharing-Strafe in Höhe von $616.57 zu verhängen. Und bei Adobe haben sie ja noch viel mehr Kohle verbrannt, Ponyfe. Das sind doch mal sinnvoll investierte Steuergelder. Ja, ist ja gut. Oh, das habe ich ja doch ganz falsch wiedergegeben. Das ist ja noch viel krasser. Nicht Neuseeland hat die Kohle investiert, sondern das hat einen Zusammenschluss der Content-Mafia. Und die müssen pro Notiz auch noch $25 zahlen. Und sind dann natürlich total unglücklich darüber, dass sie Geld dafür bezahlen müssen, dass sie behaupten, dass jemand Raubmord kopiert hätte. Das hätten sie am liebsten ja kostenlos. Bloß, ne? Also ich meine, die ganze Zeit immer nur einstreichen und Gewinne davon ziehen, ist halt eine nette Idee, funktioniert aber nicht. Von daher, ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es Tonrechte. Der Bimbistag, das ist aber jetzt von Freitag, ne? Der Bimbistag will nämlich die Tonleistungsschutzrechte verlängern von, was waren es, 50 auf 70 Jahre. Da gibt es auch irgendwie eine internationale Geschichte, dass sie dazu verpflichtet werden, bla bla. Jetzt die Leute, die da drüben schaufeln, die hört man gar nicht. Und da gab es also eine Debatte im Bimbistag. Und zwar geht es um die Rechte ausübender Künstler, zum Beispiel Musiker, die eine Musikaufnahme einspielen. Ihnen stehen Verwertungsrechte an der Aufnahme zu etwa Vervielfältigungsaufführungsrechte. Diese Rechte sollen künftig 20 Jahre länger geschützt sein als bisher. Weil es kann doch nicht sein, dass vor zig Jahrzehnten Leute mal irgendwann etwas in ein Mikrofon reingetönt haben und sie dafür nicht noch Geld bekommen dürfen. Beziehungsweise deren Verwerter. Na, inwiefern das irgendwen fördern soll, ne? Weil auch das ist wieder eine Regelung, die natürlich rückwirkend gelten soll. Und wird dann begründet mit, ja, aber das fördert ja die Erzeugung von neuen Musikstücken. Inwiefern das dann irgendwas fördert, könnte mir bei Gelegenheit auch mal jemand erzählen. Na, plus, was irgendwie jetzt in der letzten Woche irgendwie große Aufregung in der Musikbranche. Der Volksmusiker Heino hat es gewagt, Musikstücke zu nehmen und selbst einzuspielen. Und dummerweise hat er das Recht, das zu tun, weil er hat an der Musik selber nichts geändert. Außer, dass er selber die halt vorträgt. Und da gibt es irgendwie die lustige Zwangslizenzierung. Das heißt, die GEMA ist sogar gesetzlich verpflichtet, ihm die Rechte einzuräumen. Und wenn die GEMA die Rechte nicht verträte, dann wären die Künstler verpflichtet, ihm die einzuräumen. Die können also nicht sagen, nö, wollen wir nicht. Und da gab es auch großes Aufgerege. Aber hey, also ja, ne, Content-Mafia. Da kann ich mich ja immer nur drüber totlachen. 5 nach 10. Warum habe ich eigentlich die 10 nicht bewusst wahrgenommen? Egal. So, am Samstag gab es dann Google F, weil Google hat sich irgendwie mit den Zeitungsverlierern in Frankreich geeinigt. Und zwar über die Nutzungsrechte für Online-Inhalte. Google sagte zu, mit einem 60 Millionen Euro Fonds-Projekt für das digitale Publizieren zu unterstützen. Ein Unternehmenssprecher erklärte, das Vorhaben richtet sich an alle, bla 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 bla. Der Witz an der ganzen Sache ist, als mir das Ding das erste Mal begegnet ist, dachte ich so, Moment, ist das jetzt ein Leistungsschutzgeld, Lügenschutzgeld in Frankreich? Stellt sich raus, nicht ganz. Also es hätte ein Lügenschutzrecht in Frankreich werden können, wenn Google nicht die Verleger eingefangen hätte und gesagt hätte, hier, wir zahlen einmalig 60 Millionen Dollar, hui, größere Portokasse, aber hey, zahlen wir einmalig in eure Richtung und danach macht ihr Werbung mit uns. Wir sammeln danach dann also nochmal wieder Geld ein und ihr haltet schön die Füße still. So, was es dann auch gab, irgendwie, ne, logisch, wenn irgendwas aussieht wie Lügenschutzrecht, kommt der Käse aus dem Gebüsch und verkündet, nein, also das reicht für uns nicht, wir wollen mindestens ein Gesetz und mindestens 10 Milliarden Geld für jeden einzelnen Link. Ja, ja, ne, also das Übliche. Ups. Dann gibt's Kaudetz, weil der seit Jahresbeginn geltende Rundfunkbeitrag muss nach Auffassung von Unionsfraktionschef Kauder auf den Prüfstand. In der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der CDU-Politiker, die zuständigen Länder müssten sich der anhaltenden Kritik der mittelständischen Wirtschaft und der Kommunen stellen. Kauder forderte die öffentlich-rechtlichen Sender zugleich auf, über die Verwendung der Einnahmen außer dem Rundfunkbeitrag genauer Auskunft zu geben. Die Menschen sollten sehen können, wohin das Geld fließe und was dafür geleistet werde. Na, ich meine, der Witz an der ganzen Sache ist, das ist vor wie vielen Jahren von wem beschlossen worden? Alle Bundesländer im Zweifelsfall gemeinsam. Na, weil das ist eine Landesaufgabe, die da passiert ist. Wir haben ja hier Föderalismus. Oh, und ja, also da jetzt sich irgendwie stellt sich dann Bundespolitiker hin und pöbelt rum. Ja, ich meine, er hat ja nicht ganz Unrecht. Der Schnee wird tatsächlich mehr. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er bis nach um 10 warten würde. Aber nein, das wäre zu viel verlangt. Na und ja, also Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist dann ja, der Kauder pöbelt rum. Die Sender sollen nochmal aufdecken, was sie denn wohin wie zahlen. Ja. Plus die lustige Schmieren-Kampagne. Wer war doch gleich der Letzte, der sich dazu Wort gemeldet hat? Irgendwie Spon hat einen kritischen Artikel veröffentlicht. Ich warte immer noch drauf, wann da mal so kritische Artikel über das Lügenschutzrecht bei Spon aufschlagen. Die Süddeutsche, die hatte immerhin jetzt schon die Eier. Da der im Zweifelsfall der Plöchinger hat sich da durchsetzen können, dass sie einen Lügenschutzrecht kritischen Artikel während oder zum Anlass der Anhörung, letzte Woche war es, glaube ich, veröffentlichen durften. Oder auch mehrere kritische Artikel. Na, also da durften sie sich kritisch äußern. Bei Spon habe ich das jetzt alles noch nicht vernommen. Von daher finde ich das immer besonders putzig, wenn die sich dann kritisch gegen andere Medien äußern. Weil ich kann sie einfach nicht ernst nehmen. Sorry. Gelingt mir halt nicht. So, dann gibt's Jutoffen. Die Google-Tochter YouTube ist weiterhin an einer gütlichen Einigung mit der deutschen Verwertungsgesellschaft GEMA interessiert. Wir sind immer offen für ein Gespräch mit der GEMA. So, damit hätten wir jetzt Wortmeldungen von sowohl GEMA, die gesagt hat, ja, also wir sind ja immer noch bereit, uns zu einigen, als auch von YouTube, die sagen, ja, wir sind ja auch immer noch bereit, uns zu einigen. Wer hat jetzt doch gleich nochmal die Verhandlungen abgebrochen? Gerüchten zufolge war es die GEMA. Und die klagen jetzt vor Gericht, weil sie der Meinung sind, dass sie vor Gericht eine bessere Chance haben, als wenn sie sich einfach mal gütlich mit Du Röhre einigen. Also man hat davon abgesehen, dass ich jetzt eingeschneit bin. Immerhin, Schnee ist weniger eklig, als wenn es regnen würde. Die gleiche Flüssigkeitsmenge in Regenform wäre total fies. Aber ja, also die YouTube-Sprecherin Munira Latrage. Jetzt redet ihr doch. Die hat sich dazu fortgemeldet und gesagt, also wir haben noch nicht aufgehört, behandlungsbereit zu sein. Ja, oder anders ausgedrückt, was da jetzt bei rumkommen mag. Also was wohl nicht rumkommen wird, ist, dass YouTube LLC sich auf die Forderungen der GEMA einfach so einlässt und da eine größere Summe Geld auf den Tisch wirft. Das wird eher nicht passieren. Von daher, ja, aber gut, das ist so ähnlich wie wenn irgendwie Gewerkschaftler und Arbeitgeber sich prügeln. So, dann hätten wir hier Kienung. Christoph Käse, Urheberrechtssprecher der Verlegerverbände BDZV und VDZ, hat die Einigung zwischen Google und französischen Herausgebern von Zeitungen sowie Zeitschriften kritisiert. Dabei handelt es sich keineswegs um eine rechtspolitisch ideale Lösung, schreibt der Außenminister von Axel Springer in seinem Blog. Das hierzulande geplante Lügenschutzrecht sei der bessere Ansatz und passe eher in die liberale Tradition des Landes. Liberale Tradition, wie der Staat hat sich rauszuhalten, wo er keine Macht zu hat, ja? Da wäre eigentlich eher ein Kein-Gesetz, sollen sich doch die Verleger und die angeblich ach so schlimmen Aggregatoren einigen. Plus, dem Herrn Käse ist es immer noch nicht gelungen, die von ihm immer ja gerne behaupteten, es gäbe da aber viele, viele, viele Aggregatoren, die einfach mal die gesamten Inhalte der großartigen Verleger kostenlos abgreifen würden und hier damit Milliarden an Gewinne machen würden. Na, die sind immer noch nicht in der Lage gewesen, auch nur einen einzigen namentlich zu benennen. So, den einzigen Namen, den man aus Käse immer raushört, ist Google. Na? Aber ja, ne? Wie mache ich mich möglichst lächerlich? Und es trage auch nicht den Charakter eines staatlichen Markteingriffs. Es trägt nicht den Charakter eines staatlichen Markteingriffs, wenn der Staat den Suchmaschinen und Aggregatoren vorschreibt, dass sie Geld zu bezahlen haben für eine Leistung, die Verleger auch selber nicht kostenlos ins Internet stellen müssten. Hallo? Nein, das ist natürlich kein staatlicher Markteingriff. Na, also Käse blubbert mal wieder Bullshit. Auf Tavita warf Käse parallel die Frage auf, was mit dem nächsten Aggregator sei, der das Gleiche mache. Nichts sei besser als eine allgemeine Regel, meint der Chef Pöblis, Lobbyist. Die hilft immer. Der nächste Aggregator, der das Gleiche macht, gibt's ja schon. Ne? Nehmen wir mal Riva. Was ist denn damit? Was ist denn euer Problem? Habt ihr offensichtlich ein Problem mit Aggregatoren. Also, was genau ist euer Problem? Dass es Leute gibt, die sich dann nur das angucken, was man da zu sehen kriegt? Echt? Könnt ihr beweisen, dass es eine größere Anzahl gibt? Größer im Sinne von mehr als eins? Leute, die das Thema tatsächlich interessiert, die dann von dem kleinen bisschen Anrisstext bereits befriedigt sind und mehr nicht haben wollen? Na? Weil das ist ja so eine unbewiesene Behauptung von den Verlegern. Aber na, also, ja, Bullshit. Und dann gab es hier auch noch den BDZV, der parallel eine Einschätzung des Berliner Rechtsanwalts Thomas Höppner veröffentlicht hat. Der versuchte darin, Thesen aus der Kampagne Googles gegen ein neues Lügenschutzrecht zu widerlegen. Gute journalistische Beiträge geben das Wesentliche bereits durch eine aussagekräftige Überschrift und wenige Sätze wieder. Übernehme ein Aggregator diese Schlüsselsätze, kommuniziere er bereits das für den Nutzer Wesentliche. Naja, also ich meine, wenn der Nutzer sowieso nur die Überschrift und den ersten Satz lesen muss, um alles zu wissen, dann wäre es ja vielleicht irgendwie an der Aufgabe der Verleger oder der Journalisten, dafür zu sorgen, dass die Beiträge aber auch noch irgendwas Interessantes enthalten, was man dann lesen will. Weil wenn die Beiträge tatsächlich hinter dem ersten Satz bereits aufhören, interessant zu sein, dann wirft es die Frage auf, wofür braucht man euch dann? Könntet ihr eigentlich auch nur den ersten Satz veröffentlichen? Also lächerlich. So, dann gibt es noch das G-Monster, ne, weil GEMA hat sich dann irgendwie hingestellt und hat behauptet, dass sie einen ganz schlimmen, schlimmen, schlimmen Hackerangriff hatten. Und da hatte Pony für was? Dienstag das Gerücht, nämlich ein Vögelchen, was ihm da aus der Hostingbranche gezwitschert hätte, dass die GEMA das Rechenzentrum wechsle und dass es bei der Migration zu Problemen kam und dass es dann lieber auf die Hacker geschoben hätten, als auf ihre eigene Inkompetenz. Trotz der geradezu überwältigenden Glaubwürdigkeit der verkackten Komponente weist er aber darauf hin, dass bis zur unabhängigen Bestätigung das als Hörensagen gelten muss und ein bisschen Schadenfreude er sich allerdings nicht verkneifen kann. Vorstellbar ist es ja. So, am Dienstag gab es dann einen akuten Fall von Eigen-DMCA. Da hatte nämlich HBO, HBO hatte da irgendwie, beziehungsweise irgendeine Firma im Auftrag von, HBO hatte da Google zugestellt, so hier, ja, da gibt's böse Internet-Links von Raubmordkopien. Darunter dann irgendwie Seiten, die auf hbo.com liegen. Ich komme da gleich drauf, wem die Seite hbo.com gehören könnte. Das ist bestimmt eine Firma HBO. HBO hat sich total dämlich verhalten. Today, for example, we stumbled upon a DMCA notice sent on behalf of HBO, which Google was asked to remove infringing links to Eastbound and Down content in HBO's very own store. Oh, das gehört derselben Firma, die den Links nicht mehr sehen. Hoch. Raubmordkopien. Ja. So, dann gab es letzten Samstag den Twack, dass nämlich Hacker den Kurznachrichtendienst Tavita angegriffen hätten. Also genau genommen hatte Tavita irgendwie Bullshit-Veröffentlichung in ihrem W-Blog veröffentlicht, so von wegen, ja, ne, es gab da irgendwie böse Menschen, die auf Zugriff auf bis zu 250.000 Datensätze mit User-IDs und gesalteten Passwörtern hätten. Und deswegen haben sie dann Mails verschickt, so von wegen hier, da, dein Passwort ist zurückgesetzt, klick dahin, dann kannst du dich wieder anmelden, irgendwie so. Ja, was sie aber nicht an der Stelle geändert haben, waren die OAuth-Codes, also wer sich per App bei Twitter anmeldet, der hat da nichts von mitbekommen müssen. Nicht akut zumindest. Aber ja. So, dann gibt's eine Meldung aus dem Space, genau genommen vom Mars. Nein, nicht dem Schokoriegel. Und ich meine auch nicht den Hetfield, der mit Herrn Shatner fanmündlich kommuniziert hat, sondern die Tatsache, dass MSL Curiosity, nenne ich jetzt Curiosity, nämlich letztes Wochenende schon mal angefangen hat mit der Idee, so ja, die wollen wir irgendwie in ein Stück Stein da ein Loch reinbohren. So, und da haben sie dann erstmal angefangen, haben da irgendwie vorsichtig gegen ein Stück Stein gegengeklopft mit irgendwie einer Bohrkomponente. Dann haben sie jetzt ein kleines Loch gebohrt und irgendwann in näherer Zukunft steht dann auch mal ein richtig großes Loch an, wo sie dann irgendwie a Science mitmachen wollen oder so. Aber ja. Schawups. So, dann gab es einen Dell-Kauf. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es gab mal eine Zeit, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo ein Firmengründer Michael Dell einer Firma, die für Obstverkäufe berühmt ist, gesagt hat, also zu deren Chef im Zweifelsfall, so ja, gib doch den Aktienbesitzern Geld zurück und geh von der Börse. Und jetzt hat eine gewisse Firma gibt den Aktienbesitzern Geld und zieht sich von der Börse zurück. Ja, die Ironie entkommt mir nicht. Also Dell macht genau das, was Michael Dell Apple mal vorgepöbelt hatte, dass sie das tun sollten. So, wobei eben der Unterschied zwischen Apple und Dell der ist, dass Apple sich danach erholt hat und zu einer ziemlich großen Firma geworden ist. Während Dell, wann ist das letzte größere Produkt aus der Firma rausgefallen, was ernsthaft Leute haben wollten? Das liegt jetzt bestimmt an mir, dass mir da jetzt gerade nichts einfallen will. Ist im Zweifelsfall aber auch schon ein paar Minuten her. Ja. So, dann gibt's Phil Persky. In der Nacht von Montag auf Dienstag lieferte nämlich Kaspersky ein Signatur-Update aus, mit dem dann zahlreiche Windows XP-Rechner Denial of Usability wurden. Also so irgendwie, wenn man ins Internet gehen wollte, dann ist der 5-Scanner hingegangen und hat das unterbunden. Gegebenenfalls, indem er die CPU-Last einfach mal auf 300% erhöht hat. Und dann ging halt nichts mehr. Und hinderte dann auch die Kaspersky-Produkte selbst daran, irgendwie mit dem Internet zu telefonieren, was man aber irgendwie hätte brauchen können. So, 2 Stunden später haben sie zwar ein korrigiertes Update rausgelassen, aber auf den betroffenen Rechnern, da kommt man halt nicht mehr ins Internet, weil jede Netzverbindung halt zu einer hohen Last führt. Ja, und dann ist ausgedrückt, das Snake Oil von der 4-Scanner hat mal wieder bewiesen, dass man es nicht benutzen möchte. Also ich meine, ich kenne das Snake Oil von 4-Scanner. Wir haben die, Norton Endpoint Protection Blubber Bullshit Version, die dann auch mal falsch positiv meldet und mir einen Desktop Manager wegwirft. Ja, aber hey. bin ich schon am Ende. Tatsächlich. Dann droht nämlich auch noch eine Geschichte. Da hatte Cheffe uns jetzt in der letzten Woche auf Arbeit informiert, dass dolle neue Aufgaben bevorstehen könnten, die dann mit lustigen Schulungen in Essen drohen. Wobei ich noch hoffe, dass wir das mit den Schulungen in Essen vielleicht auch irgendwie ein bisschen dichter rankriegen. Aber ja. Aber das droht im Moment noch nur. Und solange es noch nur droht, nehme ich einfach mal zur Kenntnis, da ist was, da kommt vielleicht noch was. Das wird noch eklig. Vor allen Dingen, weil die Vollidioten ja alle wieder nicht auf die Idee kommen, dass ich irgendwie freitags nicht zur Verfügung stehe. Ihr könnt euch gar nicht leisten, mich freitags haben zu wollen. Aber so, was wir dann aber haben, ist ein Stück Chormusik. Völlig überraschend. So wie in der letzten Woche, lass mich lügen. Zwei? Eins? Nee, ein Stück haben sie rausgelassen. So, pro Woche ein Video. Kommt ungefähr sogar hin. So, und zwar ein Stück Video hier am 16. Juni letztes Jahr veröffentlicht von meinem Lieblingsschulchor PS22, nämlich One and Only, was originär irgendwie ein Stück Musik von Adele ist, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. 5 Minuten 18 mit Kevin und Chiara. Ja, und wenn man sich dann nochmal Set Fire to the Rain anguckt, dann stellt man fest, meine Güte, waren die jungen Anfang des Jahres. Ja, das kann man aber mit dem heutigen Jahrgang auch schon wieder spielen, wenn man sich irgendwie die ersten paar Videos anguckt und dann vergleicht. Oh, hoch. Schlimm, schlimm. So, dann gibt's ein Stück Outro, was eigentlich noch gar nicht wirklich absolut wieder fällig gewesen wäre. Und eigentlich, naja, also irgendwo will man ja auch mal, ne? Nämlich, Is the Pursuit of Happiness Making Us Miserable? Ist der, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das ist das Outro, was am öftesten bisher hier wieder aufgetaucht ist. Nämlich das erste Mal in Folge 213 B. B wie die Folge, die ich aufgenommen habe, nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder raus war und nicht die Krankenhausfolge vor 3 Jahren. Bisschen mehr. Plus droht in einem Monat der nächste Augenarzttermin mit. Da könnte eventuell möglicherweise vielleicht auch noch wieder was bei rumkommen. Wo ich jetzt nicht so richtig sicher bin, also für den Jahresrückblicks-Augen-Podcast wäre es ganz praktisch, wenn noch irgendwas passieren würde in dem Jahr. Auf der anderen Seite, nee, ich bin nicht so scharf auf OPs. Echt nicht. Aber hey. Schauen wir mal. So, genau. Und dann ist da das Ende erreicht, Teil 3 ist grün. Das heißt, ich habe euch alles in die Ohren geleitet, was ich mir hier aufgeschrieben habe, das ich erwähnen wollte. Okay. So, und dann drohe ich mal damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise in einer Woche wieder unterwegs sein könnte. Weil ich mich ja nicht von Schnee aufhalten lasse, von Regen schon eher. Beziehungsweise hätte ich heute vorhin beim aus dem Haus gehen noch drin gedacht, hätte ich auch wieder den Touch-iPod einpacken können. Dem ist nämlich Wetter noch ein bisschen egaler. Der hat halt auch nichts irgendwie vorne, was nicht nass werden darf. Und der hat keine Hülle. Von daher, den kann man auch einfach mal abwischen. Ja, die Hülle, da erwischt man ja nicht alles. Aber ja, so. Dann drohe ich jedenfalls damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise nächste Woche ein bisschen was anderes geplant haben könnte als einen ganz stinknormalen Podcast. Weil nächste Woche, also genau genommen am Samstag nächste Woche, da ist was. Ein Ereignis, was dann gerade eine größere Anzahl Tage her ist. Ahem. So, irgendwie 300. Lass mich lügen. 66? Ja doch, muss 366 sein, ne? Ja. Wie auch immer, drohe ich damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Wenn das Wetter, ne, beziehungsweise das Wetter droht damit, dass es jetzt erstmal noch wieder empfindlich unwarm bleibt und Niederschlag in der einen oder anderen Form immer passieren kann. Dieser PKW will hier nicht ernsthaft lang, oder? Nee, will er auch nicht. Der will da nämlich abbiegen. So, genau. Und dann wünsche ich euch jedenfalls erstmal viel Spaß mit One and Only von PS22. Was dann, sagen wir mal so, ich weiß, wo das Jahresende für den Chor rumliegt. Ja. Und ich habe mir dann in der letzten Woche auch noch was einfallen lassen, was ich mit den Folgen nach dem Jahresende noch anstelle, weil es gibt Folgen nach dem Jahresende. Es zwingt mich ja nichts und niemand nur ein Stück Musik in einer Teilfolge zu verstecken. Ja, wie auch immer, wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit One and Only von PS22 und dem Pursuit of Happiness. Und winke damit, da könnte sich eine Botschaft verstecken. mich darauf hinweise, ist es halt nicht ganz so lustig, wie wenn die Leute selber drauf kommen dürfen. Aber bisher hat sich noch niemand bei mir gemeldet und festgestellt, dass da Botschaften drin liegen. Aber ja, so. Und wie auch immer, wünsche ich euch dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
One, two. The drive for happiness implies that we have a dissatisfaction with the present moment and that greener pastures lie just ahead. From our earliest memories, we've been marinating in the mantra of our parents as they said, "I'll be happy when." I'll be happy when you get a pay rise. I'll be happy when we move to a bigger house. I'll be happy when we get a better car. I'll be happy when you remember to take out the rubbish. I'll be happy when we go on holidays. I'll be happy when we retire. And before long, we start the same mantra within ourselves of, I'll be happy when I turn five. I'll be happy when I go to school. I'll be happy when I leave school. I'll be happy when I find the perfect partner. Happy when I get married. Happy when I have children. Happy when they leave. Happy when the divorce comes through. And before long, we're deeply enculturated to believe that happiness lies at some more distant time when things are different from how they are right now in this moment. The marketing people and the advertising people would have us believe that we'll be happy when we've bought their product. And of course, now they build in obsolescence so that we'll need more of their product shortly. That we want their product in a range of colours, that we need the latest model of the stuff, that we want the most fashionable stuff, and that, of course, none of the cords from the old stuff fit the new stuff until the whole planet is pretty much stuffed. It becomes second nature to us to look for happiness in things outside of ourselves. We believe that some new thing in our life, some new relationship, some new possession, some new accolade will bring us some measure of happiness. And oftentimes we bump into one of the D's in life. And a D might be a disappointment, a drama, a disaster, a divorce, a diagnosis, a death, a disfigurement, a disability, a debt, a drought, a depression, a dementia. We bump into a D and everything that's become second nature to us doesn't work. It might be second nature to us to blame others for our unhappiness. It might be second nature to us to believe that other people are happier than us. But in this circumstance, this D demands more of us than we may ever have had to bring to the circumstance before. And we're faced with that question about, who am I? What am I doing on the planet? Am I living the life I came here to live? If not, why not? And what am I going to do about it? You see, we talk about it's second nature for me to feel like this, it's second nature for me to think like this, to react like this, and no one ever questions, well, what is your first nature? We talk commonly about a second one as if we know exactly what that's about. And yet we rarely talk about the sense of ease that lies in our first nature, the sense of compassion, of joy, of wisdom that lies in our first nature. It's second nature to us to judge, to see people as separate, different, less than, more than, better than, worse than us. And these are all the seeds of unhappiness. And we keep pursuing happiness in the belief that somehow it will be found outside of ourselves. But indeed, happiness is an inside job, not derived from outer circumstances. And when we bump into one of these D's in life, it causes us to become quiet inside. And we realize that happiness is found in the present moment. That's where life is, love is, God is, if you're into God. It's found in the present moment, not in 5 seconds' time, not in 5 seconds ago. And yet our mind is full of scheming and worrying and fretting about whether we're going to have the things in our future that will bring us happiness. It's always projecting 5 seconds, weeks, months, years into the future, or chewing over the past. when indeed in the present moment we find wonder, we find joy, we find peace, we find love, we find connection, we find that deep sense of being at peace within ourselves. If you didn't want suffering, wrong planet. This is where it all happens. And what matters when suffering happens is how are we going to embrace this moment? How do we embrace our anguish, our misery, our pain, our joy, our peace? Because that is in the present moment. And can we embrace these things without being overwhelmed by them or being defined by them? So how do we embrace the full gamut of human experience? Because that leads to a deep and lasting happiness, not a momentary pursuit of pleasure. If the topic of this debate this evening were being happy makes us miserable, we could see how ludicrous such a statement is. It's the pursuit of happiness that causes us pain. It's the pursuit of believing that happiness lies in the future rather than in this moment, in this room, in this company, in this place, right here, right now. Thank you.